Ja, es sind spannende Zeiten im herausfordernden Sinne mit all den Veränderungen, die die Corona-Zeit mit sich bringt, aber spannende Zeiten auch im positiven Sinne. Auf jeden Fall ist es schon eine Krisenzeit und Krisen, die bringen etwas hervor, das im Tieferen von uns sitzt, tiefer liegende Dinge. Was zeigt uns die Corona-Krise? Ja, was zeigt uns Gott da drin? Das ist das Thema heute und ja, ich will mal so sagen, Gott tut das sicher auf ganz unterschiedliche Weise, etwas zu zeigen. Auf der anderen Seite vielleicht auch nur ansatzweise und deswegen braucht es viel Demut und Korrekturbereitschaft in dieser Zeit. Und ich möchte alles andere tun, als es jetzt besser zu wissen heute oder sonst wie. Ich kann auch nur mit dem kommen, was ich mitbringen kann. In 5 Jahren können wir vielleicht ganz anders darüber reden. Und dann sagen wir, wenn wir das damals gewusst hätten, das war ja eigentlich harmlos im Ganzen, das eine Jahr, naja gut. Oder wir sagen, wenn wir das gewusst hatten, das ist ja viel krasser geworden. Wir merken auch darin, wir haben ein menschlich gemachte Erkenntnisse und sicher auch Gottes Weisheit. Und in dem Zusammenhang möchte ich deswegen 4 Gedanken heute entfalten. Das eine, das Thema Angst. Das zweite, Gott ist und bleibt souverän. Ein drittes, die Rolle des Staates und wir als Christen. Und ein letztes, Jesu Weg, wie er diese ganze Dinge einschätzt. Ja, zum ersten. Das Thema Angst. Ich will da bewusst mal ein Fragezeichen hintersetzen. Die Frage, wie geht es nun weiter, ist zum Beispiel eine Frage, die wir uns stellen. Oder was wird mit der Gesundheit, mit der Arbeit? Wie geht es bei den Schülern in der Schule weiter? Oder ja, wann passiert der Durchbruch? Was wird mit dem Impfstoff? Also alles Dinge, die uns auch beschäftigen, aber vielleicht auch mit einer gewissen Angst zu tun haben. Was passiert alles noch? Schwieriger wird es, wenn diese Angst, ich sag mal, so eine gewisse diffuse Wolke wird. Das heißt, wir wissen gar nicht so ganz genau, was das jetzt eigentlich so mit sich bringt und dann haben wir da so ein Wirrwarr und so ein dumpfes Gefühl und das macht uns Angst. Und auf der anderen Seite merken wir, dass jeder von uns die Verantwortung hat, auch selbst zu handeln. Wenn der Fokus auf die Angst geht, auf diese diffuse Wolke, dann ist es wie das schwarze Loch im Universum, das bekanntlicher Maße Energie anzieht und irgendwie im Nichts verschwinden lässt. Deswegen wollen wir den Fokus auch eher auf etwas anderes lenken, als auf die Angst. Und das steht dem in gewisser Weise richtiggehend entgegen. Das ist der Rest des echten Lebens. Der Rest des echten Lebens, will ich das mal nennen. Wir müssen ein bisschen schmunzeln vielleicht darüber, aber das Leben geht weiter, oder? Wir teilen Leben mit anderen. Das geht weiter. Wir dürfen auch Freude erleben. Das geht weiter. Oder wir lösen Aufgaben in der Schule, im Beruf, wir haben immer noch Aufgaben und Dinge, das Leben geht weiter. Das ist der Rest des echten Lebens. Und das sollte genügend Raum einnehmen. Und damit will ich auch sagen, das Positive, was ja in unserem Leben eben auch seinen Raum haben sollte. Und ganz interessant, in der Vorbereitung stieß ich auf einen Schriftsteller und Literaturwissenschaftler, den, glaube ich, die meisten von uns kennen, ein Ire, der C.S. Lewis, der viele Bücher geschrieben hat und der bis 1963 lebte, ein Christ ist und der einiges durchmachen musste in seinem Leben. Er hat den Ersten Weltkrieg mitgemacht und auch den Zweiten Weltkrieg. Und am Ende, nach dem Krieg, kam ja dann auch die Rüstung wieder stark auf und die Atomwaffenfrage mit all den Konflikten. Und deswegen möchte ich ein Zitat bringen von ihm. Es ging also, dass der Weltkrieg mit einer atomaren Bedrohung in der Zeit wirklich eine Gefahr war. Wie sollen wir mit der atomaren Bedrohung leben, werde ich gefragt. Meine Antwort, und jetzt C.S. Lewis, so wie sie im 16. Jahrhundert gelebt hätten, als London fast jedes Jahr von der Pest heimgesucht wurde. Oder wie sie in der Wikingerzeit gelebt hätten, als praktisch jede Nacht skandinavische Seefahrerhorden landeten und ihnen die Kehle durchschneiden könnten. Oder genauso, wie sie heute durch die Bedrohung an Krebs oder Verkehrsunfälle leben. Wenn es schon unser Schicksal ist, durch eine Atombombe vernichtet zu werden, dann sollten wir mit nützlichen Dingen beschäftigt sein. Beten, arbeiten, unterrichten, lesen, Musik hören, Kinder baden, Tennis spielen, bei einem Schwatz mit Freunden, bei einem guten Tropfen, bei einem Spiel, aber nicht wie hypnotisierte Kaninchen über Atombomben grübeln. Merkt ihr, C.S. Lewis spricht über den Rest des echten Lebens. Den brauchen wir, den Blick dafür und das Positive, das wir haben. Denken wir doch mal nach. Wir haben ein voll funktionierendes Gesundheitssystem. Da können wir dankbar sein. Oder an die Versorgung, dass wir momentan keine wesentlichen Engpässe haben, Lebensmittel und anderen Dingen. Und, was ich auch faszinierend finde, wir werden herausgefordert, neu zu denken, neue Wege zu gehen, neue Lösungen zu finden. Und die müssen ja nicht schlechter sein als vorher. Im Gegenteil, da sind auch Chancen. Und ganz persönlich vielleicht gesagt, ich weiß nicht, wie es euch oder Ihnen geht. Es gibt auch das Gefühl, man merkt auf einmal enge Vertraute. Die können auf einmal einen noch viel höheren Wert haben in so einer Zeit, weil man auch aufeinander angewiesen ist und aufeinander bezogen ist. Und die Abhängigkeit eben auch von Gott, dem Schöpfer, der über all dem steht. Wir haben mehr Zeit der Besinnung, mehr Zeit zum Nachdenken. Alles Dinge, die positiv durch diese Corona-Krise ausgelöst sein können. Also vieles, wofür wir dankbar sein können. Aber warum das Thema Angst? Dazu habe ich ja einen Vers mitgebracht, den wir wahrscheinlich kennen. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und was hier gemeint ist mit dem Geist der Angst, ist einer, der nachhaltig und immer wieder sich in der Angst kreist, der also in dieser nebulösen Wolke ist. Und dann ist das nicht mehr lebensfördernd. Und besonnen meint hier, dass wir die Probleme auch mit Disziplin und mit Klarheit angehen. Und dass wir es vielleicht auch in das Ganze hineinordnen. Und dann merken wir, das ist... Das echte Leben spielt eben auch noch eine große Rolle und wir können dankbar über vieles sein. Und dass es ein Geist ist aus der Kraft und aus der Liebe, den Gott uns gibt, der gegen die Angst steht. Deswegen, da haben wir auch Verantwortung beim Thema Angst, damit selbst auch umzugehen. Ein zweiter Gedanke heute. Gott ist und bleibt souverän. Gott ist und bleibt souverän. Wir merken in dieser Phase, dass wir nicht über alles verfügen können, dass wir nicht auf alles Einfluss haben, dass wir nicht alles im Griff haben können und dass wir auch in Bezug auf Wissenschaft und Erkenntnisse eben auch da Begrenzungen sind. Und so ein kleines Virus kann die komplette Wirtschaft oder auch die Politik in Aufruhr bringen. Und dann sehen wir den Zusammenhang, das große ganze Bild. Und das ist, dass die ersten Menschen sich abgewandt haben von Gott und dass wir davon sprechen, dass jetzt im Grunde die Zeit ist, in der wir in dieser gefallenen Welt leben. Also dass Krankheit und Tod dazugehören. Und dazugehören eben auch sogenannte Seuchen, also Dinge, die eine Pandemie oder so etwas ausmachen. Und davon hat die Bibel schon viele Jahrhunderte, Jahrtausende schon davon geschrieben. Und Jesus selber, es ist im Lukas Kapitel 21 überliefert, spricht davon, dass es die Zeit, bevor er das zweite Mal wiederkommt auf die Erde, Hungersnöte gibt, dass es Erdbeben gibt, dass es Katastrophen gibt, ja, und dass es Seuchen gibt. Und dann wissen wir von der Pestwelle im 14. Jahrhundert. Dort starben übrigens 30% der Bevölkerung, die in dem Bereich von Europa liegen. 30%. Wir haben jetzt auch viele Tote mit 700.000, also auch durchaus eine sehr ernstzunehmende Sache. Wenn ich jetzt hier stehen habe, Gott ist souverän, dann wollen wir uns mal zwei Bibelstellen dazu anschauen. Das eine ist Psalm 118, Vers 16. Die rechte Hand des Herrn ist siegreich erhoben. Ja, die Hand des Herrn vollbringt mächtige Taten. Und ich möchte die andere gleich dazu nennen. Philipperbrief, Kapitel 4. Vers 6 und 7, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Einen ganz kleinen Moment, lassen wir die Verse nochmal vor uns, dann sehen wir, dass dieser erste Vers besonders auch zeigt, Gott setzt Regierungen ein und ab. Das ist in verschiedenen anderen Bibelstellen auch erkennbar. Der Satan, er kann in dieser Welt nur so viel Einfluss nehmen, wie Gott selber es auch zulässt. Er wird am Ende den Sieg behalten. Und wir, ja, wir stehen in der Verantwortung für unsere Gesundheit oder auch für Fragen der Familie, Beruf, einfach Verantwortung wahrzunehmen. Ja, das gilt. Und trotzdem ist es, dass Gott die Welt in der Hand hält. Er hält sie so fest in seiner Hand, dass wir in allem einfach auch eine Zuversicht da drin haben dürfen. Und ich glaube, das ist das, was Gott möchte. Dass wir im Glauben an ihn und in der Hoffnung auf ihn Frieden in uns tragen, Geborgenheit in uns tragen und dass er diese Nähe, die wir zu ihm haben dürfen, uns jederzeit gibt. Und das finde ich enorm zuversichtlich für uns. Das heißt, die Situationen, die wir leben, ist viel kleiner als das, was Gott in seiner Nähe und seinen Zusagen uns geben will. Und deswegen sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Ja, Dank, Dank für das, wo wir mal drüber nachdenken, was jetzt auch Gutes ist. Und ihm das zu sagen, aber eben auch die Sorgen ihm zu sagen. Und das in Flehen, das heißt auch wirklich inständig. Letztlich sterben Menschen nicht an einer Krankheit oder einem Unfall, sondern am Willen bzw. an der Zulassung Gottes. Gott ist und bleibt souverän und hat auch unser Leben in seiner Hand. Ein dritter Gedanke heute. Der Staat und das Leben als Christen. Der Staat und das Leben als Christen. Wir diskutieren momentan ja doch einiges auch, wie weit greift der Staat ein in die Rechte der Bürger und auch damit in die Rechte unserer Persönlichkeit, unserer Privatsphäre. Ist das gut? Geht das zu weit? Deswegen möchte ich einfach mal einen Blick nochmal auf das, was die Bibel dazu sagt. Was ist die Rolle des Staates? 1. Petrus 2. Neben Römer 13 ist das eine andere zentrale Stelle. 1. Petrus 2. Ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben. Sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen, die in Anerkennung auszusprechen. Die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch als aus Unwissenheit verleumden. Also der Souverän des Staates für das, was im Staat passieren soll, wird hier nochmal betont. Und unser Umgang als Christen damit. Es gibt eine Ausnahme. Eine Ausnahme ist, wenn die Staatsordnung direkten und eindeutigen Forderungen Gottes widersprechen. Ja, dann gilt dieser Satz, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber das ist hier in unserem Fall eine andere Situation. Ja, Gemeinde Jesu und Staat, das sind nach der Bibel zwei getrennte Herrschaftssysteme. Trotzdem gelten die staatlichen Ordnungen genauso wie für Christen und für alle anderen, eben auch für die Gemeinde. Also Älteste und andere gemeindliche Verantwortungsträger sollten in ihrem von Gott erhaltenen Amt tätig sein und weniger jetzt in ganz speziellen politischen Aufgaben. Aber eben, wir müssen unterscheiden, der Staat hat keine Autorität, die biblische Auslegung oder die geistliche Richtung in der Gemeinde zu beeinflussen. Aber in äußeren Aspekten hat der Staat natürlich das Recht in Bezug auf Bauordnung, Sicherheit, Strafrecht, ja, und eben auch bei Hygienefragen, die jetzt dran sind. Und deswegen wollen wir noch mal auf eines schauen. Der Staat gibt uns momentan in großem Rahmen die Religionsfreiheit auszuüben. Was für ein Vorrecht. Wenn Gastronomie, Friseure, Einzelhandel schließen müssen, dürfen wir Gottesdienst feiern. Und dann sollten wir das mit Respekt und hoher Verantwortung damit auch umgehen. Und deswegen wollen wir auch bei Hygienekonzepten und allem unsere Verantwortung wahrnehmen. Ein Zitat, ich möchte damit zusammenfassen, von Martin Luther. Er hat in Wittenberg gelebt, in der Stadt, die 5-mal von der Pest heimgesucht worden ist, zwischen 1516 und 1539. Und während der zweiten Seuche schreibt er einen Brief an den Gelehrten Johann Hess. Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Das Gebet. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tod werde. Selbst verantwortungsvoll in der Krise handeln. Und wenn mein Nächster mich aber braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Hilfe geben für den Nächsten. Martin Luther. Einen vierten Punkt in der Predigt habe ich ausgelassen, obwohl er unheimlich spannend war und es hat mich viel gekostet, das wegzulassen. Es ist das Thema, es gibt auch Zwischentöne. Zwei Sätze dazu. Wir beobachten momentan viele Extreme. Weiß und schwarz. Ganz links, ganz rechts. Nur positiv, nur negativ. Und ich will mal behaupten, daraus entwickeln sich ganze Theorien und Richtungen zum Teil. Und vielleicht gibt es Zwischentöne, die durchaus sehr bunt sind. Aber viel wichtiger heute der vierte Weg, der vierte Punkt. Und das ist der Weg Jesu. Und den wollen wir uns nochmal anschauen, wie der aussieht und ob er uns Antworten geben kann in dieser Zeit. Als Paulus seine Briefe geschrieben hat, kurz nach der Zeit, als Jesus gewirkt hat, und auch zur Zeit Jesu schon, gab es ja das Römische Reich. Und das Römische Reich war durchaus sehr zielstrebig, aber hatte auch totalitäre Züge zu vielen Phasen. Eine dieser totalitären Phasen war Kaiser Nero. Er hat Christen verfolgt. Er hat Christen angebunden an die Straßenränder und hat sie angezündet als Fackeln. Und das war Christenverfolgung. Also ein Herrscher, über den man redet, ein Herrscher, der Geschichte geschrieben hat. Ja, und über was schreibt Paulus in seinen Briefen? Schreibt er über Nero und über die Angst der ganzen Situation dieser Unterdrückung? Er schreibt primär über das, was Jesus getan hat, über das Evangelium von Jesus, über die Rettung und über das, wie wir als Christen mit Gott leben können. Das ist das Thema, um das es ihm geht. Das heißt, wenn wir jetzt mal zurückblicken, wer kennt noch Nero? Ah ja, das war so ein autoritärer Herrscher. Ja, vielleicht sind da noch Erinnerungen. Aber wer kennt den lebendigen Gott? Wer kennt Christus? Wie weit hat sich das alles verbreitet? Also das Evangelium, um das geht es. Die Hauptsache sein lassen. Wir müssen aufpassen, in welchen Kämpfen wir uns verwickeln. Choose your battles well. Den Satz habe ich mir sehr eingeprägt. Die Kämpfe wählen. Und was für Kämpfe sind das eigentlich? Wir schauen uns mal den Vers aus Epheser Kapitel 6, Vers 12 an. Paulus schreibt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Es geht hier also wirklich um Mächte, die über unsere menschliche Kraft hinausgehen, die auch hineinwirken wollen. Aber Jesus ist der Sieger über diese Mächte. Und wenn wir an ihm festhalten, halten wir an dem Sieg fest, den er errungen hat. Und was Jesus gelebt hat und was er vermittelt hat, ist, dass wir mit Gott versöhnt leben. Und hat er, so wie Nero, hat er autoritär gehandelt, wenn es um Menschen geht? Oder hat er vielmehr so gehandelt auf einer ganz anderen Ebene, nämlich, also das sollen Herzen sein. Auf der Herzensebene zwischen den Menschen, zwischen Gott und den Menschen und zwischen den Menschen. Jesus hat Zeit mit seinen Jüngern verbracht, auf der Herzensebene. Jesus hat gelehrt und Gespräche geführt, auf der Herzensebene. Und Jesus hat Menschen in seinem Umfeld, die in Not sind und Hilfe brauchen, praktisch geholfen und hin zu Gott geführt, auf der Herzensebene. Und das ist etwas, was wir mitnehmen können in dieser Zeit. Der Weg Jesu ist der, der uns zu Gott und zu den Menschen führt und deswegen nicht gegeneinander. Und wir haben noch eine spezielle Aufgabe, die im nächsten Vers noch festgehalten ist. 2. Korinther 5, Vers 19. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Der mit uns versöhnt ist, den Retter, den wir in Christus haben und im Glauben annehmen, der gibt uns den Auftrag, in dieser Krise uns nicht zu streiten über irgendwelche politischen Maßnahmen oder über die Verrückten, die dies oder jenes tun, sondern zu schauen, was ist denn eigentlich unser Auftrag? Der Auftrag ist, die Versöhnungsbotschaft von Gott weiterzugeben, durch unser Leben und durch unsere Worte. Das ist unser Auftrag und unsere Aufgabe. Und lasst uns da uns drauf konzentrieren und diesem Auftrag ja so viel gerecht zu werden, wie es irgend geht. Ich fasse zusammen. Das Hauptthema ist nicht, ob es richtig oder falsch ist, was die Regierungen gerade machen. Das Hauptthema ist auch nicht Verschwörung. Das soll heißen, dass Menschengruppen sich etwas ausdenken, was oft gar nicht der Wahrheit entspricht und dann löst das Ängste bei anderen aus. Verschwörung gibt es übrigens in Jesaja 8 auch schon. Nennt nicht alles Verschwörung, was das Volk dafür hält und habt keine Angst vor dem, was ihm Angst macht. Lasst euch von dem, was es fürchtet, nicht beeindrucken. Also nicht von den Angstmachern anstecken lassen. Und da sind wir genau bei dem Anfang, dass wir mit der Angst in rechter Weise umgehen, dass wir sie zu Gott bringen und dass wir ja auch von Gott uns Kraft geben lassen, Liebe geben lassen und besonnen die Dinge einordnen. Und das Hauptthema ist, dass Gott uns nahe sein will in Christus. Das ist unser Glück, das ist unsere Erfüllung und Lebensfreude. Und in diesem Sinne halten wir uns nah bei ihm und dann merken wir, dass der Rest des echten Lebens noch so viel Gutes bereithält und so viel Freude und dass wir uns das auch mitteilen. Ja, und Gott ist und bleibt souverän durch alle Zeiten hindurch, von der Vergangenheit in dieser Zeit jetzt, eben auch durch Krisenzeiten, Seuchenzeiten, Pandemiezeiten. Und vom Weg Jesu lernen wir, dass er in ganz besonderer Weise und einzigartig den Sieg gegen das Böse und gegen die bösen Mächte bereits gewonnen hat. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, in dieser Freiheit zu leben. Und Jesus hat immer den Weg auf der Herzensebene gesucht und nicht Menschen gegen Menschen. Und auf dieser Herzensebene hat er uns erreicht, unser Herz erreicht. Und er will, dass wir andere auch auf diesem Weg erreichen. Und ein letztes Wort noch in Johannes 17. Da betet Jesus um die Einheit seiner Nachfolger. Und das sind auch wir. Er möchte nicht, dass wir uns über Nebenthemen zerstreiten. Und persönliche Einschätzungen können sehr unterschiedlich sein, sondern er möchte, dass die Einheit in ihm, in der Gemeinde bleibt. Und das wünsche ich uns allen. Ich lade ein zum Gebet. Herr und Gott, wir danken dir, dass wir nicht in Angst leben müssen, nicht in so einer Wolke, sondern dass wir mit dir verbunden sein dürfen und dass der Rest des echten Lebens viel mehr ist als das, was wir momentan erleben. Danke, dass du uns den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit schenkst und dass du souverän bist und bleibst, auch durch Krisenzeiten und durch Zeiten, die einem jeden vielleicht von uns auch in besonderer Weise herausfordern. Und dir, Herr Jesus, danken wir für den Weg, den du gegangen bist. Du hast den Sieg gegen die bösen Mächte errungen. Und damit müssen wir uns nicht anfeinden lassen von Dingen, wogegen du schon den Sieg hast. Und danke, dass du den Menschen auf der Herzensebene begegnet bist, uns erreicht hast in deiner Liebe, in Glauben an Gott. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, andere auch auf diese Art und Weise zu erreichen, um sie für dich auch, ja, gewinnen zu können. Wir danken dir. Amen.